herzlich willkommen zu einer neuen Folge VinoCast. Heute zum Thema Energieeffizienz in der Weinbereitung. Mein Name ist Dominik Dunner und ich habe heute als Interviewpartner zu Gast Hans-Christoph Stolleis vom Weingut Stolleis, die neue Generation. Wir sind hier in Gimmeldingen im Weingut und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Energieeffizienz und behandeln einige Fragen. Zunächst bitte ich Hans-Christoph Stolleis, sich selbst und seinen Betrieb vorzustellen.
Hallo Herr Dunner, ja sehr gerne. Wir sind klassischer Familienbetrieb hier eigentlich in Gimmeldingen, bewirtschaften 20 Hektar, bringen die fast alles selbst auf die Flasche. Riesling ist unsere wichtigste Sorte, 60%, Spätburgunder an zweiter Stelle, ein bisschen Sekt machen wir auch und sind im Vertrieb eigentlich ja viel an Privatkunden aufgestellt. Gastronomie ist auch ein zweiter wichtiger Teil und ein paar auch Veranstaltungen hier bei uns im Betrieb. Und ich habe den Betrieb vorletztes Jahr im Sommer 21 von meinen Eltern jetzt in 12. Generation übernommen. Dazu kommen noch 3 Mitarbeiter und dann je nach Saison eben auch Saisonkräfte, die aushelfen.
Wenn Sie jetzt das Thema Energieeffizienz hören, ist vielleicht zunächst mal die Frage, auf welche Energieträger Sie hier in dem Betrieb bauen, um Weinproduktion machen zu können.
Natürlich Strom für viele Gerätschaften, so wie überall, Diesel für Traktoren und Kfz. Jetzt seit diesem Sommer ein erstes Elektroauto, was wir auch einsetzen, ein Voll-Elektroauto. Und beim Thema Heizung sind wir mit einer Pelletsheizung seit 2006 aufgestellt.
Und beim Strom, haben Sie da auch Photovoltaikstrom dabei?
Genau, Photovoltaik auf der Hälfte des Betriebsdachs. Seit 2012 auf der Südseite eine PV-Anlage mit 60 Kilowatt Peak, die uns versorgt, aber auch über den Überschuss einspeist. Das sind ungefähr 70.000 Kilowattstunden, die da erzeugt werden. Davon verbrauchen wir 20 selbst. Der Rest wird eingespeist und das deckt ungefähr die Hälfte unseres Gesamtverbrauchs im Betrieb.
Wir würden später noch zum Thema Photovoltaikstrom zurückkommen. Aber zunächst ganz aktuell, wir sind alle betroffen, vor allem auch die Weinwirtschaft von der aktuellen Energiekrise. Wie betrifft es den betrieblichen Ablauf aktuell, die Verteuerungen der Energieträger?
Ja, man hat ja einmal direkte und dann die indirekten Kostensteigerungen. Also das indirekte, wahrscheinlich das beste Beispiel, sind ja die Preise für die Glasflaschen, die auch durch die steigenden Energiepreise stark steigen. Die Energiekosten selbst im Betrieb, würde ich mal schätzen, haben sich grob verdoppelt in den letzten 12 Monaten. Auch Pellets oder Hackschnitzel haben sich entsprechend wie der Gaspreis verdoppelt. Ich möchte trotzdem nicht wechseln, sage ich mal, aber auch da war das zu spüren und auch die Stromkosten, so wie überall alle Stromanbieter, sind die jetzt auch bei unseren Bestandsverträgen nach oben gegangen, sodass ich ja überschlägig darauf komme, dass sich die Gesamtkosten im Energiebereich verdoppelt haben. Und das natürlich auch in unsere Kalkulationen der Weinpreise mit einfließen muss.
Und wenn Sie sich jetzt natürlich aktuell Gedanken machen über Ressourceneffizienz, dann zunächst mal die Frage, spielt denn das Thema Ressourceneffizienz oder energetische Optimierung im betrieblichen Ablauf schon länger eine Rolle bei Ihnen?
Ja, mein Vater hat sich da eigentlich früh angefangen, Gedanken zu machen. 2006 hat er die Pelletsheizung eingebaut. Nachdem Putin da zum ersten Mal den Gashahn zudrehte, war ihm das nicht geheuer. Und mit der Anlage sind wir seitdem sehr gut und auch störungsarm gefahren. Haben jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal von Pellets auf Hackschnitzel umgestellt, weil auch die Pelletspreise relativ stark nach oben gegangen sind. Und auch das hat eigentlich gut funktioniert. 2012 kam dann die PV-Anlage und 2020 haben wir dann zum ersten Mal so ein energetisches Audit gemacht mit einem Energieberater, der hier mehrfach am Betrieb war und verschiedene Verbräuche gemessen hat, aufgenommen hat und uns dann praktisch ein Konzept vorgelegt hat, in welchen Bereichen viel eingespart werden kann, wo viel Potenzial ist und ja, das Ganze gefördert über staatliche Programme, sodass das eigentlich vor allem unsere Zeit war, die wir mit dem verbracht haben, aber viel rausgezogen haben an Erkenntnisgewinn, wo blinde Stellen sind, wo man bisher noch nicht drüber nachgedacht hat, vom alten Kompressor und wie viel Druck der wirklich erzeugen muss, damit die Etikettiermaschine läuft, zum Beispiel angefangen bis hin zu den Glasbausteinen in der Füllhalle, die von der Wärmeübertragung so schlecht sind, dass man die am besten zumacht und innen drin nicht mit Tageslicht, sondern mit LEDs das Licht zum Füllen macht.
Wie würden Sie denn jetzt rückblickend beurteilen, dass all diese Maßnahmen, also von der Pelletheizung über die PV-Anlage bis hin zum Energieaudit vor 2-3 Jahren, welche dieser Maßnahmen, oder finden Sie all diese Maßnahmen sinnvoll rückwirkend betrachtet? Würden Sie das alles nochmal so machen?
Ja, absolut. Und man fragt sich dann eigentlich eher im Nachhinein, warum man da nicht schon früher dran gegangen ist. Mhm. Aber sinnvoll auf jeden Fall. Und jetzt gerade auch mit den aktuellen Kostensteigerungen rechnet es sich auch im Nachhinein nochmal deutlich besser als davor gedacht.
Bei dem Energieaudit nochmal rückgefragt, weil Sie gesagt haben, staatlich gefördert. Wissen Sie da noch die Förderquote in etwa oder wie viel war da der Anteil?
Ich glaube, dass das ungefähr 7.500 insgesamt gekostet hat und 6 wurden übernommen. Also es ist wirklich der absolute Löwenanteil gewesen. Das war über die Energieagentur Rheinland-Pfalz. Die Stadt Neustadt, der Klimaschutzmanager, hatte das angestoßen und gefragt, ob es da mittelständische oder kleinere Betriebe gibt, die da interessiert dran wären. Und so war dieser Erstkontakt. Und ja, also da gibt es eine gute Förderung für, sodass sich das mit den Einsparmaßnahmen auf jeden Fall für den Betrieb rechnet.
Okay, also ich entnehme in Worten, dass Sie das Thema Energieaudit, Energieberatung auf jeden Fall empfehlen würden, weiterempfehlen würden.
Absolut, ja.
So, wenn wir jetzt aus der Vergangenheit so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, also welche Optimierungsgedanken treiben Sie heute um? Also was denken Sie, was in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passieren wird und passieren muss in Ihrem Betrieb, dass Sie sich hier zukunftsfähig aufstellen?
Im Bereich Verkehr denke ich, wenn wir jetzt Autos erneuern, dann ist das Thema E-Auto immer mehr im Fokus, vor allem durch eigen erzeugten Strom. Gibt es, glaube ich, nichts, was pro Kilometer so günstig ist, wie ein E-Auto dann zu bewegen, was mit eigen erzeugtem Strom funktioniert. Und wir sind jetzt mit diesem ersten Auto, was vor allem für diese kurzen Strecken hier gedacht ist, selbst überrascht, wie weit man damit kommt und wie selten man eigentlich größere Strecken fährt, die außerhalb der Reichweite des Akkus sind. Also ich denke, das wird bei den nächsten Autoerneuerungen sozusagen auch wieder ein Thema sein. Dann noch so ein paar Energie- oder Wärmebrücken wollen wir schließen, die Tore in manche Räume und auch ins Lager, da die konstante Flaschentemperatur zu halten, so ist aufwendig. Da wollen wir die Tore zum Teil erneuern und da die Isolierung damit verbessern. Irgendwann muss auch die Kühlung erneuert werden. Die ist mittlerweile in die Jahre gekommen, mitsamt der Pumpe, die den Kühlkreis antreibt.
Wie alt ist die Kältemaschine?
Die ist jetzt um die 20 Jahre und merkt man schon, dass einzelne Teile da langsam den Geist aufgeben und neue sind da bestimmt auch effizienter. Und ja, da muss man sich mal angucken, was ist das effizienteste Modell, um Kälte vor allem für das Flaschenlager und die Tanks vor allem während der Gärphase dann zu produzieren. Aber ich denke, dass das irgendeine Kombination sein wird, wahrscheinlich mit dem Solarstrom, dass die dann läuft, wenn der Solarstrom zur Verfügung steht.
Jetzt sind ja Sie eines der Weingüter, die bei uns hier in Neustadt am Weincampus in dem Energiemanagement-Projekt mitmachen. Das ist ein Projekt, das im Rahmen des Experimentierfelds Südwest aktuell läuft. Und was hat Sie zur Teilnahme an diesem Projekt bewogen?
Ja, ich finde es spannend, dass man mehr erfährt über seinen eigenen Verbrauch. Also die Lastgänge beim Strom, auch wann Wasser verbraucht wird, wann Wärme gebraucht wird. Aber wenn man selbst Strom erzeugt über das Dach, ist natürlich ein großer Anreiz da, möglichst viel davon selbst zu verbrauchen, weil es viel günstiger ist, als den Strom teuer aus dem Netz zuzukaufen. Und dafür muss man wissen, wann braucht man wie viel, welche von diesen Stromverbräuchen sind auch zeitlich steuerbar und damit in die Zeit steuerbar, wo man selbst den Strom erzeugt. Und durch diese Messung im Rahmen dieses Energiemanagementsprojekts können wir da eben in Zukunft dann den Eigenverbrauch steigern.
Okay, also es geht um Lastgänge, die aufgenommen werden, also sowohl Wasser als auch elektrischer Strom. Wir erweitern das auch auf das Thema Diesel natürlich, dass wir da die Lastgänge haben, was technisch heute auch keine große Herausforderung mehr ist. Und jetzt ganz speziell für Ihren Betrieb, also was versprechen Sie sich, wenn Sie die Lastgänge kennen, wenn Sie wissen, wann Sie wie viel elektrischen Strom verbrauchen, wann Sie welche Kälteenergie einsetzen müssen, also wenn Sie oder wann wie viel Photovoltaikstrom zur Verfügung steht, also was versprechen Sie sich ganz konkret von diesen Lastgängen?
Ich will Geld sparen am Ende, möchte das, was ich von außen beziehe, reduzieren und möglichst viel von meinem eigenen Solarstrom selbst verbrauchen und auch Ineffizienzen aufdecken, gucken, welche Maschine ist erneuerungsbedürftig, weil sie zu viel verbraucht. Auch die Frage, was verbraucht so ein Betrieb über die Feiertage, wenn hier eigentlich keiner ist und nicht gearbeitet wird, aber trotzdem sind manche Geräte an und einfach solche Stromfresser, stille Stromfresser zu identifizieren und im Endeffekt damit Geld sparen. Und ich sehe es auch ein bisschen als Aufgabe unserer Zeit, da in die Richtung sich Gedanken zu machen und den Ressourcenverbrauch zu senken.
Gut, wenn wir jetzt diese Lastgänge aufzeichnen, also die Energieströme in einem Betrieb überwachen, dann sind es ja Daten. Und Daten sind nicht weit weg von Datenschutz. Daten müssen geschützt werden, weil sie durch Einblicke fremder Personen vielleicht auch zu Unfug führen können. Und das muss vermieden werden. Jetzt sind Sie im Rahmen dieses Projektes, arbeiten mit uns als Weincampus zusammen und wir liefern natürlich alle Ansätze, dass die Daten geschützt werden. Aber wie beurteilen Sie das, dass Ihre eigenen Energiedaten, wollen Sie die für sich behalten? An welchen Energieberater würden Sie die weitergeben? Also auf wie viel Sicherheit legen Sie da Wert, was Energiedaten angeht?
Ja, ich finde es gut, dass das im Rahmen dieses Projekts in einer praktisch staatlichen Cloud gesichert ist. Grundsätzlich habe ich mir davor ehrlicherweise über den Punkt nicht so viele Gedanken gemacht, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, was man alles aus solchen Verbrauchsdaten rauslesen kann, und dass sowas nicht öffentlich oder in falsche Hände gerät, ist schon wichtig, und von daher habe ich da keine Probleme gehabt, das unserem Energieberater damals zu geben, aber wüsste jetzt auch nicht, wäre mir dabei, das jedem Anbieter, den es in dem Bereich an Energiespartools und so auf dem offenen Markt gibt, unwohl dabei, das eben anzuvertrauen.
Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir bei solchen Themen auch das Thema Datenschutz hier ganz vorne mit ranstellen. Denn es geht um betriebliche Daten, die erstmal aufbereitet und richtig interpretiert werden müssen und auch dann eben nur an die Richtigen gelangen sollten. Wir kommen schon zur letzten Frage, und zwar nochmal zu einer Frage der Zukunft und wie anfangs auch gesagt zum Thema Photovoltaik nochmal. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auf einer Fläche Photovoltaik. Wie viel Kilowatt haben Sie aktuell? Denken Sie an eine Erweiterung der Leistung der Photovoltaikanlage und damit verbunden vielleicht auch um eine Speicherung des Photovoltaikstroms über das E-Auto hinaus?
Ja, das ist ein spannendes Thema, denn mit dem, ich glaube, es war das Osterpaket letztes Jahr von Habeck, ist die Erzeugung und Volleinspeisung von Strom endlich wieder rentabel geworden. Wir hatten, wie gesagt, 2012 diesen ersten Dachteil schon mit PV bebaut. Das waren 60 Kilowatt Peak auf dieser kleineren Hälfte des Dachs sozusagen. Und wir hatten jetzt überlegt, die zweite Hälfte, die nochmal ungefähr 100 Kilowatt Peak-Leistung bringen könnte, auch zu bebauen. Denn das wäre von der Wirtschaftlichkeit her sehr sinnvoll. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren ein Punkt gewesen, an dem viele Winzerkollegen dann aufgehört haben, weiter zu planen, weil die Vergütungssätze einfach nicht gut genug waren. Aber das hat sich jetzt im letzten Jahr geändert. Aber was ich auch gerade feststelle, was eine große Schwierigkeit dabei ist oder eine Sache, die man schnell prüfen kann und sollte, ob das Netz das verträgt, denn wir sind hier anscheinend an so dünnen Stromnetz angeschlossen, dass diese zusätzlichen 100 kWp nicht ohne Netzausbaumaßnahmen hier aufgenommen werden könnten, und das erfordert dann eben Verhandlungen mit den Stadtwerken, ob die sich da an den Kosten beteiligen oder nicht, und ist nicht ganz so einfach. Aber das kann man ganz einfach über eine Netzverträglichkeitsprüfung klären bei dem lokalen Netzbetreiber. Und wenn das gegeben ist, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr empfehlen kann, denn das ist jetzt auch wieder deutlich wirtschaftlicher geworden.
Also lokalen Netzbetreiber kontaktieren im Vorfeld um die Aufnahme, das Aufnahmevermögen ins Netz erstmal zu prüfen, ja, denn die muss bei einer Einspeisung natürlich gegeben sein. Oder eben der andere Weg mit Speicher, also wenn Sie an Stromspeicher über E-Autos hinausdenken, glauben Sie da, dass eine Investition anstehen könnte?
Ist, glaube ich, deutlich rentabler geworden, als es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war, durch sinkende Kosten für die Speicher und eben die steigenden Kosten, die man alternativ hat, wenn man den Strom teuer zukaufen muss. Also das möchte ich jetzt nochmal durchrechnen, habe ich noch nicht getan, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen. Gerade um das Thema, was wir zumindest bei uns in der Praxis häufig haben, dass im Sommer die Kühlung läuft, um das Flaschenlager halbwegs konstant zu halten. Die läuft tagsüber, wenn die PV-Anlage den Strom produziert. Aber am schönsten wäre es natürlich, wenn die schon in den Morgenstunden arbeitet, wenn die Außenluft kühl ist und sie dann viel weniger oder eine viel stärkere Kühlleistung bringen kann. Und da haben wir aber noch keinen PV-Strom vom Dach, der die Anlage füttert, sodass eigentlich da mit einem Speicher genau diese Lücke geschlossen werden könnte und das, glaube ich, ein großes Einsparpotenzial bietet.
Ich denke, wir könnten dieses Gespräch noch sehr viel weiter fortführen. Es sind sehr spannende Themen, die jetzt hier in dem Kurzinterview angesprochen wurden und hier auf Band gegeben wurden. Wir hoffen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer Visionen erfahren und vielleicht Impulse, Anregungen erfahren. Ich verweise gerne darauf, dass Sie hier am Weincampus Neustadt, am DLR Rheinpfalz, noch weitere Impulse abholen können jederzeit. Besuchen Sie auch gerne die Website des Experimentierfeld Südwest unter ef-sw.de, wo Sie nähere Informationen zum Projekt finden. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Hans-Christoph Stolleis.
Danke auch, sehr gerne.
Und allen vielen Dank für Ihr Interesse.